Bahnfahren ist sehr klimafreundlich und die Deutsche Bahn wirbt seit Jahren mit ihrer Umweltfreundlichkeit. Auf vielen Strecken ist Bahnfahren aber noch überhaupt nicht grün. Dort stoßen Dieselloks ihre Abgase aus, weil Oberleitungen fehlen. Sind Batteriezüge auf diesen oberleitungsfreien Strecken nicht die Lösung schlechthin? Erste Pilotprojekte sind erfolgreich abgeschlossen und nun geht es in den Fahrgastbetrieb.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel.
Liebes Publikum, was denken Sie, wie schnell wird denn die Bahn Wasserstoffzüge oder Batteriezüge einsetzen können? Schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare. Und wenn Sie diesbezüglich up-to-date bleiben wollen, dann abonnieren Sie gerne unseren Geladen-Podcast und bewerten Sie unseren Podcast auch gerne in Ihrer Podcast-App. Wir begrüßen hier heute zwei tolle Gäste, einmal Tobias Beckers und Jochen Steinbauer. Herzlich willkommen. Herr Beckers, Sie sind technischer Geschäftsführer und stellvertretender Eisenbahnbetriebsleiter der Hessischen Landesbahn. Und Herr Steinbauer, Sie sind Platform Director for Alternative Drives bei Siemens Mobility.
Herr Beckers, erste Frage geht an Sie. Sagen Sie mal, was ist denn Ihre Prognose? Wann wird in Deutschland die letzte Diesellok fahren?
Ja, das ist ein Stück weit natürlich Glaskugel. Man kann sich sicherlich anhand dessen ein bisschen orientieren, wie so die Laufzeiten beispielsweise von Verkehrsverträgen sind, wie wir insbesondere im Regionalverkehr Fahrzeuge einsetzen. Wenn man jetzt den Begriff Diesel-Lok, also wirklich Lokomotive, nimmt, die durchaus auch noch ein bisschen länger im Einsatz sein werden, dann wage ich da noch keine Prognose. Das werden schon noch ein paar Jahrzehnte sein, zumal man sagen muss, dass auch Altfahrzeuge immer wieder Weiterverwendung außerhalb beispielsweise des DB-Konzerns finden und da Fahrzeuge auch gerne 50 Jahre und älter sein können. Im Regionalverkehr ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Da ist, sage ich mal, die Zeitschiene schon relativ klar skizziert. Da würde ich mal sagen 20, 30 Jahre und dann dürfte das irgendwo Geschichte sein. Zumindest mal, was die Mehrzahl der Fahrzeuge angeht.
Klingt ja noch nicht ganz so ambitioniert. Herr Steinbauer, würden Sie sich da anschließen? Wäre denn eigentlich eine komplette Elektrifizierung aller Dieselloks auf zum Beispiel Wasserstoff oder Batterie überhaupt möglich? Und wenn ja, welche Herausforderungen, ja, würde das mit sich bringen?
Naja, wir haben in Deutschland viele Nebenstrecken, die momentan noch nicht elektrifiziert sind. Diese zu elektrifizieren, würde Jahre dauern und es würde ein enorm großes Invest bedeuten. Sie müssen sich mal vorstellen, einen Kilometer zu elektrifizieren kostet ungefähr 1 Million Euro. Und die ganzen Planfeststellungsverfahren, Grundstücke, Enteignungen, was rechtlich dahinter steckt, das ist ein immenser Aufwand, der eigentlich nicht zu stemmen ist. Und in der Zwischenzeit überholt uns ja schon die neue Technologie mit Wasserstoff und Batteriezügen. Von daher wird es, glaube ich, mit der neuen Technologie relativ schnell gehen. Und da schließe ich mich eigentlich Herrn Beckers an, was so die Zeitschienen angehen, komplett CO2-neutral zu fahren.
Herr Beckers, wie viel Prozent des deutschen Schienennetzes sind denn überhaupt derzeit elektrifiziert mit Oberleitung?
Also es sind gut 60%, ich glaube um 61% oder 62%, die es aktuell sind, wobei das noch nicht sozusagen gesamthaft aussagekräftig ist darüber, wie denn sich, sage ich mal, die Verteilung auf dann die einzelnen Produkte ergibt. Das heißt, wir sind im Fernverkehr und Güterverkehr schon relativ weit elektrisch unterwegs. Also gerade wenn Sie in Richtung der Triebzüge ICE beispielsweise schauen, das sind alles elektrische Züge und es gibt wirklich nur noch sehr, sehr wenig Fernverkehrszüge, die wirklich mit Diesel befahren werden, weil es einfach streckenseitig notwendig ist. Im Nahverkehr sieht das dann ein bisschen anders aus. Da sind wir bei um die 80%, glaube ich. Da ist natürlich das Hauptpotenzial, was eben die Elektrifizierung, Herr Steinbauer hat es auch schon angesprochen, Nebenstrecken angeht auf der einen Seite und eben wirklich die Traktionsart Diesel, die da gewählt ist. Ziel war mal, glaube ich, um die 70% bzw. 75% im Jahre 25, 30 zu haben bei der Elektrifizierung. Das wird aber eben nicht den Nahverkehr vollkommen CO2-neutral bringen, verständlicherweise.
Geben Sie uns doch mal eine grobe Zahl, wie viele Dieselloks denn in Deutschland noch unterwegs sind. Jetzt haben Sie gesagt, 60% der Strecken sind schon elektrifiziert. Jetzt nehme ich mal so an, es sind mehr als 60% schon elektrisch unterwegs, die Züge an sich. Was wäre denn ökonomisch sinnvoller, die restlichen Prozent mit Oberleitung auszustatten oder jetzt eben Batteriezüge einzusetzen an den Stellen?
Das muss man tatsächlich, ich versuche es diplomatisch, aber trotzdem konkret zu halten in der Antwort, das muss man eben im Einzelfall tatsächlich betrachten. Das heißt, es gibt Strecken, da kann das sinnvoll sein, weil sich einfach auch der Antrieb mit alternativen Quellen, sagen wir mal Batterie oder auch Wasserstoff, wirklich nicht dauerhaft rentiert. Sprich, es macht Sinn, einmal viel Geld in die Hand zu nehmen und über die Laufzeit rechnet sich das am Ende. Es gibt aber auch Strecken, insbesondere wenn sie eben beispielsweise kleinere Streckenabschnitte sind, die aus einem Ballungsnetz herausführen, wo ich eigentlich alle Stunde wieder zurückkomme in einen Bahnhof, wo die Oberleitung vorhanden ist. Oder auch die Fälle gibt es beispielsweise bei uns in Hessen, wo eigentlich die Strecke zwei Knoten verbindet, wo ich jeweils am Endpunkt auch elektrische Energie zur Verfügung habe. Dann macht es eigentlich keinen Sinn, diese Strecke zu elektrifizieren, möglicherweise auch mit sehr großem Aufwand, weil topografisch oder, wie Herr Steinbauer auch schon ausführte, aufgrund der Gemengelage im Hinblick auf Umweltschutz, Grundstücke, das dann wirklich keinen Sinn macht. Und das muss man sich wirklich im Einzelfall angucken, wo ist es wirtschaftlich sinnvoll oder nicht. Aber um die Antwort nochmal dahingehend kurz zu halten, es gibt sicherlich Strecken, da würde sich das auch noch lohnen. Also da ist das Potenzial definitiv noch nicht ausgeschöpft.
Vielleicht als Ergänzung, also unsere Recherche hat ergeben, in Europa sind ungefähr 15.000 Dieseltriebzüge noch unterwegs. In Deutschland müssten es knapp 3.000 sein und die müssen dann, jedes Land hat seine eigenen Klimaschutzziele, die werden dann in den nächsten 10, 20, vielleicht 25 Jahren alle ersetzt werden müssen. Und da ist die gesamte Industrie gefragt, alle Hersteller, das gemeinsam zu tun. Das wird einer allein wie Siemens Mobility nicht schaffen. Von daher begrüße ich auch den Wettbewerb hier auf der Schiene.
Kommen wir mal zu den Batteriezügen ganz speziell. Welchen Mehrwert bringen die denn für Fahrgäste, aber vor allem natürlich auch für Betreiber wie Sie?
Dann muss man ein bisschen differenzieren. Wir sind ja in Verkehrsverträgen unterwegs in Deutschland, die nun mal durch Ausschreibungen vergeben werden und wir prinzipiell erstmal der wirtschaftlichste Anbieter sein sollen oder müssen, um überhaupt zum Zuge zu kommen. So, jetzt könnte man sehr einseitig sagen, erstmal bringen sie keinen Mehrwert, weil ich möchte eigentlich auch aus Fahrgastsicht und Betreibersicht ein Fahrzeug haben, mit dem ich erstmal möglichst pünktlich, möglichst günstig von A nach B komme. Da könnte man jetzt auf die tollkühne Behauptung kommen, das ging ja mit dem Dieseltriebzug doch auch schon. So, das ist, sage ich mal, der eine Blick auf die Materie. Der andere Blick ist natürlich mit dem Blick, sage ich mal, auf die Umweltauswirkungen. Dieselfahrzeuge kosten eben bekanntermaßen Energie, Diesel, Kraftstoff, verbrauchen andere Betriebsstoffe. Also es kann durchaus auch wirtschaftlich interessant sein, was Instandhaltung angeht. Und es ist natürlich auch aufgrund der Traktionsart durchaus für die Fahrdynamik ein Thema, was spannend sein kann, weil ich einfach auch bestimmte Strecken anders bewältigen kann. Das sind, sage ich mal, Vorteile, auch natürlich aus Sicht des Fahrgastes. Moderneres Fahrzeug, leiseres Fahrzeug, das sind erstmal die Vorteile, die sicherlich auf der Hand liegen.
Ich wundere mich immer, dass die Deutsche Bahn sich so grün darstellt, wenn sie dann eben noch Dieselloks überhaupt unterhält. Das heißt ja immer, die Deutsche Bahn fährt mit 100% Ökostrom. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Herr Steinbauer, wie lange muss denn jetzt Ihr Batteriezug, der Mireo Plus B, unter dieser Oberleitung fahren, damit die Batterie wieder für die 100 Kilometer oberleitungslose Strecke Reichweite auflädt? Also können Sie uns da mal so ein Beispiel geben, wie das denn technisch funktioniert, wenn man quasi auflädt, während man unter der Oberleitung fährt?
Prinzipiell ist es ja ein großer Vorteil der Batteriezüge, dass sie eben im Betrieb aufgeladen werden können. Also sie müssen sich nicht so wie ein Elektroauto mal an die Ladestation stellen, ihren Kaffee holen, sondern der Zug kann während des Betriebs bei Vollgeschwindigkeit von 160 km/h in 10 bis 15 Minuten aufgeladen werden und zieht dabei eben die Traktionsleistung einerseits, die direkt die Motoren verwenden und andererseits über einen Umrichter, einen DC-DC-Steller, der dann die Spannungen auch angleicht, die Batterie zu laden. Die andere Alternative ist, Sie kommen im Endbahnhof an, der ist noch elektrifiziert. Das heißt, Sie nehmen den Bügel hoch, laden dann je nach verfügbarer Leistung, im besten Fall auch so 20, 25 Minuten, die Batterie voll und fahren dann 50, 60 Kilometer die Nebenstrecke ins offene Land, die nicht elektrifiziert ist, kommen wieder zurück und laden dann wieder an der Oberleitung auf. Ich glaube, Batteriezüge machen dann Sinn, wenn eine Oberleitung bereits besteht. Aus unserer Erfahrung her ist es ein immenser Aufwand, teilweise in den Nebenstrecken nicht elektrifizierte Bahnhöfe, die weit ab vom Schuss sind, wo vielleicht auch kein Mittelspannungsnetz verfügbar ist, dort eine Ladestation hinzubauen, die dann wirklich einen Zug mit, sagen wir mal, 2,5 Megawatt aufladen kann. das ist ein Aufwand. Von daher gilt die goldene Regel, Batteriezüge immer dann, wenn schon Oberleitung existiert, dann ist das am wirtschaftlichsten.
Ja, welche Reichweiten haben denn diese Züge genau?
Ja, also prinzipiell sind die Batterien skalierbar. In der Maximalausbaustufe haben unsere Mireo Plus B maximal 120 Kilometer Reichweite, wobei das auch sehr vom Streckenprofil abhängig ist und natürlich von der Strecke selbst her.
Ja, das ist doch schon mal was, 120 Kilometer. Entschuldigen Sie bitte die naive Frage. Mir kommt es gerade so ein bisschen vor, als wenn Batteriezüge ein Low-Hanging-Fruit sind. Warum gibt es denn sowas überhaupt noch nicht, Herr Steinbauer?
Ja, die Batterietechnik hat sich ja erst in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren jetzt immens weiterentwickelt. Es gibt eben die Möglichkeit, Batterien jetzt langlebig zu betreiben, schnell aufzuladen und dann auch in großen Skalierungsgrößen. Wir reden hier von bis zu 600 Kilowattstunden auf dem Zug bauen zu können. Und das ist erst die letzten 5 Jahre so richtig angelaufen. Und ich glaube auch, die Technologie wird sich weiterentwickeln, genauso wie sich die Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie weiterentwickeln wird. Und jetzt ist die Zeit reif.
Wir haben gerade schon gehört, es gibt da Abschnitte, da wird gesagt, naja, da lohnt sich vielleicht nicht so ganz mit Batteriezügen. Bei mir ist es nicht so ganz klar. Also gibt es denn bei Ihnen zum Beispiel im Netz tatsächlich Abschnitte, die länger als 100 Kilometer ohne Oberleitung auskommen?
Also es gibt tatsächlich eine Strecke, die ist aber oder bildet auch in der Tat das eigentlich die Ausnahme. Das ist bei uns die Vogelsbergbahn, also die Strecke von Gießen bis nach Fulda, die natürlich auch topografisch nicht ganz unanspruchsvoll ist oder zumindest gewisse Steigungsabschnitte gerade in Richtung der Ausläufer des Vogelsberges in Richtung dann auch weiter Rhön bietet. Und da liegen wir in einem Bereich von rund 105 Kilometern, also bei einer Reichweite von 120 Kilometern durchaus ein Thema, was auch machbar sein könnte, aber das ist dann schon entsprechendes Extrem. Da, wo wir jetzt das Pilotprojekt haben werden mit dem Mireo Plus B, da reden wir auch von einer topografisch nicht ganz einfachen Strecke, aber von rund, sagen wir mal, 65 Kilometern Länge. Da funktioniert das ganz gut, beziehungsweise wird ganz gut funktionieren, aber die 100 Kilometer unter den Umständen, die sind dann schon lang. Ansonsten sind das tatsächlich eher Streckenabschnitte oder Strecken, wo wir es uns, sage ich mal, im Bereich 30, 40, 50 Kilometer bewegen, vielleicht mal 60, wo man eigentlich immer ganz gut, zumindest mal, wenn man an den Endpunkten Lademöglichkeiten hat, das gut bewältigen kann. Klar, wenn man das im Stichstreckensinne betreibt und sagt, man fährt aus einem Knotenbahnhof raus, muss bis zum Endpunkt und wieder zurück, also sprich doppelte Distanz, 120 Kilometer, jetzt bei den 60 Kilometern oder vielleicht auch 130, dann wird das auch knapp. Dann muss man eben über Lademöglichkeiten am Ende denken. Aber in der Mehrzahl der Fälle wäre das schon umsetzbar.
Mit welchen Mechanismen rechnen Sie denn? Also ich habe mir vorgestellt in der Vorbereitung auf diesen Podcast, dass wir nur über die Oberleitung sprechen. Jetzt habe ich aber gehört, am Endpunkt eines Streckenabschnittes kann man auch irgendwie anders laden. So klingt das jedenfalls aus Ihrem Mund. Womit planen Sie da? Also laden nur mit Oberleitung während der Fahrt und auch während der Zug steht oder eben auch über ja dieses Laden, was wir vielleicht vom PKW kennen?
In unserem Fall jetzt ist tatsächlich die einzige Spannungsquelle die Oberleitung als solche. Also der Fahrdraht mit dem Stromabnehmer, bei dem eben die elektrische Energie übertragen wird. Einfach auch aufgrund der geografischen Möglichkeiten, dass es also immer möglich ist, die Oberleitung wieder zu erreichen aus eigener Kraft, auch mit entsprechenden Puffer. Und weil natürlich die Einrichtung von entsprechenden Lademöglichkeiten hier in unserem spezifischen Projekt auch viel zu lange gedauert hätte. Thema Planfeststellungsverfahren, es muss ein elektrischer Anschluss irgendwo auch vorhanden sein, der diese Leistung dann bereitstellt. Was üblich ist oder was jetzt ja auch ausprobiert wird, sind eben diese Oberleitungsladeinseln. Das heißt, auch da habe ich ein Stück weit klassischen Fahrdraht, aus dem die elektrische Energie bereitgestellt wird. Je nachdem, was das Netz herbietet, nicht unbedingt die 15 kV, sondern es können eben auch die 25 kV dann sein. Das ist möglich. Es gibt auch, zumindest mir bekannt, einen Hersteller, wo man die Option hat, über die klassische Zugsammelschiene 1000 Volt zu laden. Also das, was man eigentlich früher in Abstellanlagen hatte und auch noch hat, um Wagenparks mit elektrischer Energie zu versorgen und am Ende auch die Energieversorgung, die von der E-Lok, klassisch ein Wagenpark, elektrisch versorgt. Das kann natürlich, wenn sich das durchsetzen würde, auch ein Thema sein, aber wirtschaftlich oder auch technisch betrachtet ist natürlich meine Primärquelle der Trafo im Fahrzeug, der irgendwo die Spannungsversorgung herstellt, das einfachste Mittel. Wenn ich über 1000 Volt Zugsammelschiene gehe, habe ich wieder ein zusätzliches Element, was am Ende auch technisch betrieben werden muss. Und deswegen ist wirklich der Grundgedanke, möglichst aus dem Netz kommen, voll geladen und wieder in das Netz zurückfahren oder wirklich an Endpunkten oder bestimmten Zwischenpunkten diese Oberleitungsladeinseln bauen.
Herr Steinbauer, können Sie noch mal ganz kurz auf diesen Ladeprozess an sich an der Oberleitung eingehen? Also nehmen wir an, der Batteriezug kommt jetzt aus einem oberleitungsfreien Bereich, aus so einer Strecke und fährt dann in einen Oberleitungsbereich rein. Wie funktioniert das ganz konkret? Was passiert da so technisch?
Naja, der Zug nimmt erstmal seinen Pantographen nach oben, fädelt dann quasi in die Oberleitung ein und zieht dann den Strom, den zweiphasigen Strom aus der Oberleitung. Der wird eben über den Trafo, da wird die Spannung angeglichen und dann wird der Strom einfach nochmal für die Batterie transformiert. Das heißt, der wird gleichgerichtet über einen Steller, aus dem Wechselstrom dann Gleichstrom gemacht, den die Batterie dann aufnehmen kann. Und zum Antrieb wird der ganze Prozess wieder rückwärts betrieben. Das kostet natürlich ein bisschen Wirkungsgrad, das sind Elemente drin, aber wir reden bei einem elektrischen Triebzug mit Batterie, mit Zusatzbatterie, bei über Wirkungsgrade von über 90%. Und den klassischen Dieselmotor, den kennen wir natürlich auch. Was wir da heute bei modernen Dieselmotoren an Wirkungsgrad erreichen, da sind wir noch weit entfernt zu den 90%. Beim Wasserstoff schaut es dann wieder auch ein bisschen anders aus.
Jetzt kommt meine nächste naive Frage. Jetzt werden uns wahrscheinlich die Bahnfans auslachen. Gibt es denn in Deutschland eigentlich Hybridzüge, also Dieselloks beispielsweise, die aber auch eben denselben Mechanismus haben, dass sie dann irgendwie an die Oberleitung rankommen, wenn die denn vorhanden ist? Gibt es sowas?
Ja, gibt's. Also wir haben zum Beispiel im Produktportfolio den Vectron Dual Mode. Der fährt mit Dieselmotor auf den Strecken, die nicht elektrifiziert sind. Und wo elektrifiziert ist, dann nimmt er seinen Bügel hoch und fährt ganz normal mit Strom.
Insofern ist das ja nichts Neues jetzt für die Batteriezüge, dass eben die Bügel hochgehen an der Stelle, wo sie es brauchen, und die Bügel runtergehen, wenn dann auf Batteriebetrieb umgestellt wird.
Richtig, ja.
Ja, kann denn, das haben wir uns gefragt und haben wir auch in ein paar Kommentaren unter anderen Videos so gesehen, kann denn eigentlich der Mireo im Batteriebetrieb die Maximalleistung erreichen oder schafft er das eigentlich nur mit Oberleitung?
Nein, der schafft es auch im Batteriebetrieb. Das Fahrzeug ist dafür ausgelegt, dass er diese 1,7 Megawatt sowohl im Oberleitungsbetrieb als auch im Batteriebetrieb schafft. Maßgebend für die Auslegung des Fahrzeugs ist aber immer die Bremsleistung, weil die Bremsleistung meistens viel höher ist als die Traktionsleistung. Und demnach sind auch die Batterien so entsprechend dimensioniert, um möglichst schnell sehr viel Energie beim Bremsen aufzunehmen. Und wenn man die Batterien so dimensioniert, dass die beim Bremsen sehr viel Energie aufnehmen können, dann können sie die Energie auch ganz schnell wieder abgeben und schaffen so eine hohe Antriebsleistung, die ungefähr in dem entspricht, was über das Netz gezogen werden kann beim Betrieb in der Oberleitung.
Wir reden gleich über die Batterie, nicht zu viel verraten. Jetzt aber erstmal die Verhandlung zwischen Ihnen beiden. Was kostet denn jetzt ein Mireo Plus B?
Ja, viel Geld, ne? Kostet er. Also was man vielleicht sagen kann, also wir werden jetzt sicherlich hier nicht auf die Kommastelle genau die Zahlen sagen, aber was man vielleicht als Größenordnung sagen kann, das ist schon eine ganze Ecke mehr als ein vergleichbarer zweiteiliger Dieseltriebzug. Das muss man erstmal sagen. Ich weiß jetzt nicht den genauen Faktor, weil man natürlich auch die Preisstände sehen muss, aber da kann man sicherlich mal 50% draufrechnen oder im Extremfall darf auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, vielleicht auch mal das Doppelte. Klar, man muss immer sehen, das ist eine ganz andere Technologie und teilweise auch, wenn Sie heute einen Dieseltriebzug beschaffen würden mit den entsprechenden Abgasnormen. Wir haben jetzt die letzten Züge tatsächlich im Dezember letzten Jahres bekommen. Neu werden die jetzt so nicht mehr gebaut. Dann ist das auch nochmal ein anderer Stand, als wenn man betrachtet vor 5 oder 10 Jahren, gar keine Frage. Aber es ist schon ein Unterschied, das muss man so sagen.
Das kann man schon so bestätigen. Die neue Technologie kostet natürlich auch etwas Invest. Beim Wasserstoffzug ist es noch mal extremer, kann man ganz klar sagen. Aber der Preis ist natürlich stark volatil von Flottengrößen, abhängig von individueller Ausstattung und so weiter. da gibt es gravierende Unterschiede. Aber ja, die Absprungbasis ist immer der Dieselzug. Das ist etablierte Technik. Die wird in großen Stückzahlen produziert. Und da ist einfach ein nicht unerheblicher Faktor dazwischen. Das muss man ganz klar sagen.
Wir sehen das im PKW-Bereich. Wahrscheinlich wird es eine ähnliche Entwicklung nehmen. Jetzt kommen wir mal auf die Batterie zu sprechen. Das interessiert uns hier in dem Fall ganz besonders. Herr Steinbauer, welche Zellchemie ist denn da drin enthalten?
Also wir verwenden in unseren Batteriezügen und auch im Wasserstoffzug die Batterie-Zellchemie LTO, Lithium-Titanoxid. Das ist eine Industriezelle, die Sie normalerweise im PKW-Bereich nicht finden. Ich glaube, es gibt ein paar japanische Hersteller, die verwenden auch die LTO-Zelle von Toshiba in dem Fall. Das ist eine Industriezelle, die sich durch hohe Robustheit auszeichnet, die eben schnell aufgeladen werden kann und schnell große Mengen Energie in kurzer Zeit, also hohe Entladeleistung, abgeben kann. Und der ganz entscheidende Vorteil ist, sie ist langlebig. Also wir rechnen mittlerweile von bis zu 15 Jahren Lebensdauer. Und das schaffen Sie mit einer PKW-Batterie, die meistens Nickel-Mangan-Kobalt ist, NMC-Technologie, im Idealfall nicht. Und das ist der entscheidende Vorteil. Da muss man aber dazu auch sagen, diese Zelle als Industriezelle ist dann deutlich teurer als eine PKW-Zelle in NMC-Technologie. Aber über die 15 Jahre oder dann 30 Jahre Betrieb des Zuges mit einem Tauschzyklus fahren wir da, glaube ich, deutlich besser, robuster und auch komfortabler.
Wir geben zu, genau deshalb ist dieser Talk für uns auch so spannend, weil es nicht um eine neue Mobilitätsart geht, sondern eben über eine Zellchemie, über die wir hier im Podcast auch noch gar nicht gesprochen haben. Sie haben es gesagt, die LTO-Zellen, die zeichnen sich durch eine wahnsinnig hohe Stabilität aus. Wir wundern uns trotzdem ein bisschen, warum denn nicht die Supercaps zum Einsatz kommen, warum denn nicht zum Beispiel teilweise Hybridbatterien mit LFP-Ansatz oder sowas dort verbaut werden. Ja, vielleicht beantworten Sie das ganz kurz. Also so Teilzellen oder Hybridzellen mit Supercap-Ansatz, wie bei Straßenbahnen beispielsweise, das ist jetzt bei Ihnen nicht State of the Art. Warum denn eigentlich nicht?
Ich kenne den Ansatz mit den Supercaps und Straßenbahnen sehr gut. Ich habe das Projekt in Katar damals geleitet, was die Supercaps und Energiespeicher angeht, was ja von Siemens geliefert wurde. Und wir haben in den Straßenbahnen, das muss man sich vorstellen, unter den Sitzen Blechkisten verbaut. Unter den Sitzen. Mit diesen Supercaps. Also wir haben wahnsinnig viel Platz verbraucht mit den Supercaps. Die Passagiere saßen auf den Supercaps. Und wir haben jetzt einfach in dem Regionalzug, wo wir eigentlich im Prinzip nur auf dem Dach Platz haben, nicht die räumlichen Verhältnisse, um auch noch die Supercaps unterzubringen. Und die Technologie hat sich ja mit den LTO-Zellen jetzt so weit entwickelt, dass wir auf die Supercaps verzichten können. Supercaps können ja auch von Natur aus ganz schnell aufgeladen werden und geben wenig Energie in ganz kurzer Zeit ab. Aber das können die LTO-Zellen mittlerweile fast kompensieren. Und auch im Straßenbahnbereich wird jetzt weggegangen von diesen Supercaps. Also wir verwenden das auch nicht mehr, sondern gehen rein auf die LTO oder auch LFP-Zelle. LFP ist sowas, ich sag mal dazwischen, zwischen NMC und LTO liegt die LFP. Einige Hersteller, ich glaube der Stellantis-Konzern, verwendet auch LFP-Zellen im Automobilbereich. Die sind schon sehr, sehr robust und auch langlebig. Und man kann sich in der Zukunft durchaus vorstellen, dass man auch Hybridbatterien entwickelt, auch für die Züge, um einfach die Kostenstruktur runterzubringen. Denn LFP-Zellen sind etwas günstiger als LTO. Und wenn ich dann die Batterie so gestalte, dass ein Teil LFP und ein Teil LTO ist, dann kann ich die positiven Eigenschaften, sprich geringere Kosten bei LFP mit Langlebigkeit und Robustheit bei LTO, gut miteinander kombinieren. Also das ist Zukunft, aber greifbar.
Können Sie vielleicht nochmal so die Anforderungen zusammenfassen? Sie haben gerade schon so ein paar Punkte gesagt, auch gerade Lebensdauer der LTO-Zellen. Aber gerade beim Thema Energiedichte, da sieht es ja nicht ganz so vorteilhaft aus bei den LTOs. Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen, was da für Sie so überwogen hat oder ganz, ganz wichtig war.
Überwogen hat ganz klar das Thema Lebensdauer. Weil die Batterie in so einem Triebzug, naja, da rechnen wir schon mit, ich nehme jetzt mal eine Hausnummer von 1 bis 2 Millionen, rechnen wir schon mit den Batterien. So, und ob ich die jetzt einmal, zweimal oder dreimal in 30 Jahren tausche, macht dann schon einen Unterschied aus. Deswegen war das größte Kriterium für uns die Langlebigkeit. Dann natürlich, was ich vorhin schon gesagt habe, hohe Bremsleistung in kurzer Zeit aufnehmen. Das kann auch die LTO-Zelle. Aber ja, Sie haben recht, sie kann halt nicht so viel Energie speichern wie eine NMC oder gar LFP. Aber das war uns an der Stelle nicht so wichtig, denn wir schaffen ja auch so die 100 bis 120 Kilometer. Und Herr Beckers hat es ja auch gerade gesagt, die meisten Strecken liegen so um die 60 Kilometer. Von daher, irgendein Tod muss ich sterben. Und wir haben uns für den Tod des Energieinhalts entschieden und setzen deshalb auf die Langlebigkeit und auf die Robustheit, sprich die Leistungsabgabe und Leistungsaufnahme der Zelle.
Können Sie uns verraten, wo denn diese Batteriepacks sitzen? Wie muss man sich das vorstellen? Das kennen wir natürlich alle aus dem Pkw-Bereich, wie so ein, ja, wie das Batteriepack oder mehrere Packs aussehen. Wie sieht denn das beim Zug aus und vor allem, wo sitzen die?
Bei Mireo Plus B sitzen die Batterien in den Endwegen direkt hinter den vorderen Drehgestellen im Unterflurbereich. Also wir haben ein Stück des Zuges, sagen wir mal, nach oben gesetzt. Diesen sogenannten Hochflurbereich haben wir etwas verlängert, damit unten drunter die Batterien passen. Wir hatten auch damals in 2019, vielleicht kann sich da jemand dran erinnern, den schönen roten Zug in Österreich umgebaut, die Zero Mainline. Da waren die Batterien auf dem Mittelwagen auf dem Dach. Das hängt immer ein bisschen von den Platzverhältnissen ab. Im Mireo Plus B haben wir uns für die Lösung Unterflur entschieden. Es hat natürlich auch ganz, ganz enorme Vorteile, was den Schwerpunkt angeht. Muss man auch ganz klar sagen.
Ja, Herr Beckers, holen wir Sie mal wieder ins Gespräch zurück. Jetzt die Batterie, haben wir gerade schon gehört, hat eine ziemlich lange Lebensdauer, so im Vergleich zu anderen Zellchemien. Wie lange planen Sie denn mit den Fahrzeugen?
Idealerweise betreiben wir Fahrzeuge oder finanzieren wir dann auch am Ende die Fahrzeuge mit dem Blick darauf, dass sie natürlich irgendwo 20 bis 30 Jahre im Einsatz sind. Das ist eigentlich so die übliche Nutzungsdauer. Verkehrsvertragsdauern sind in der Regel ja 10, meistens jetzt eher 15 Jahre. Und als Wirtschaftsgut muss so ein Fahrzeug eigentlich die 20 Jahre, idealerweise auch 30 Jahre halten, gefahren werden. Und uns ist da natürlich auch bewusst, dass oder zumindest mal es nicht auszuschließen ist, dass die Batterie nicht 20 oder 30 Jahre halten wird.
Genau, dann geben wir die Frage gleich mal weiter. Herr Steinbauer, wie sieht das aus mit Batterietausch? Wie ist sowas machbar? Kommt man da einfach dran?
Ja, man kommt da nicht ganz einfach ran. Also man braucht entsprechenden Werkstätten, Maintenance-Bereich in einem Depot, in dem ich die Batterie quasi unter Flur hier rausheben kann mit einem Gabelstapler. Also das ist nicht so einfach, dass ich jetzt, es gibt ja manche Pkw-Hersteller, die sagen, ich tausche den Batterie an, die tausche die Batterie in der Ladestation oder an der Tankstelle. Das wird hier beim Zug nicht funktionieren. Aber im Idealfall sind diese Batterien ja wartungsfrei. Das heißt, die Batterie überwacht sich selbst. Wenn etwas ist, dann wird jede Zelle einzeln überwacht. Das wird sofort gemeldet und dann kann zielgerichtet hier eine Wartung erfolgen. Im Normalfall tausche ich die nur, wenn die wirklich die Lebensdauer am Ende ist, sprich nach 10 bis 15 Jahren.
Ja, gutes Stichwort mit der Wartung. Haben Sie denn da als Hersteller irgendwie ein Monitoring-System, wo Sie die herumfahrenden Züge dann vielleicht eines Tages irgendwie tracken können und auch Probleme gleich auf dem Bildschirm bekommen? Vor allem die ganze Entwicklung selber, die machen Sie konkret in Deutschland, so wie ich das verstanden habe?
Das ist richtig, ja. Ich kann Ihnen das am Beispiel von unserem Wasserstoffzug gerade mal erklären. Der fährt ja momentan fleißig in auf der Schwäbischen Alb, Schwarzwald fährt er gerade rum im Moment. Und wir haben da so ein schönes Tool. Ich kann mich jederzeit da einloggen und kann sehen, was macht der Zug gerade, wo fährt er, mit welcher Geschwindigkeit, was gibt die Brennstoffzelle für Leistung ab, wie geht's den Batterien gerade, welche Temperatur haben die. Das kann man da schön begleiten und unsere Techniker können das auch gleich auswerten und dann ganz gezielt auf Fehlersuche gehen. Zur Frage, wo der Zug entwickelt wird, ja, ganz klar, wird in Deutschland in verschiedenen Standorten entwickelt. Wir haben in Erlangen mehr so den elektrischen Standort, sage ich jetzt mal. Da wird mehr so die Elektrotechnik entwickelt, die elektrischen Komponenten und das Zusammenspiel mit der Software. Und in Krefeld, in dem Werk, in dem auch die Züge gebaut werden, ist dann mehr so die Mechanikwerkstatt. Da schaut man auf die mechanischen Themen. Und unser Testzentrum spielt da natürlich auch noch eine ganz, ganz große Rolle in Nordrhein-Westfalen, in Wegberg-Wildenrath. Dort werden die Züge auf Herz und Nieren geprüft und müssen mehrere, sagen wir mal, 1000 Kilometer hinter sich bringen, bevor sie dann wirklich auf die freie Strecke dürfen mit einer entsprechenden Zulassung.
Ja, Sie haben sich für LTO, also für im Prinzip keine Standardzelle im Mobilitätsbereich entschieden. Sind Sie denn da irgendwie besonders auch in die Entwicklung der Zellen eingebunden oder wo beziehen Sie diese Zellen auch eigentlich her?
Letztendlich kommen die Zellen für den Mireo Plus B von der Firma Toshiba aus Japan. In diese Entwicklung sind wir bewusst nicht eingestiegen, denn wir wollen an einem Massenprodukt partizipieren, das in hoher Qualität, in hohen Stückzahlen gefertigt wird. Also dieses System Zelle wollen wir eigentlich nicht anfassen. Alles, was danach kommt aus der Zelle, bauen Sie ein Modul, das ist so eine Art Schuhschachtel. Die Module packen Sie zusammen, dann entsteht ein Batteriezweig und in einer Batterie pro Wagenende sind drei dieser Batteriezweige enthalten. Das machen wir teilweise selbst. Und da haben wir auch eine eigene Wertschöpfung drin und natürlich das ganze Batterie-Management-System, das dann mit unserer Steuerung abgestimmt sein muss und funktioniert. Das ist dann wieder eigene Wertschöpfung von Siemens Mobility.
Herr Beckers, jetzt haben Sie mit der Landesbahn natürlich schon die ersten Tests gemacht mit dem neuen Batteriezug. Jeder kennt das ja, dass irgendwo im Winter vielleicht es Probleme mit der Oberleitung gibt, dass da irgendwas zufriert. Wie kommen denn die Batterien im Einsatz mit diesen Temperaturunterschieden zurecht?
Ja, man muss das insofern ein bisschen revidieren. Wir haben ja noch keine eigenen Fahrzeuge. Wir hatten bisher die Möglichkeit, ein Fahrzeug mal tatsächlich auf der Infrastruktur, wo es auch später eingesetzt werden soll, zu fahren, Probe zu fahren. Das waren jetzt dort aber auch keine extremen Witterungsbedingungen. Insofern kann man dazu jetzt noch keine Aussage treffen. Was man sagen kann, das, und das liegt sicherlich auch an den Umgebungsbedingungen, die wir da hatten, die jetzt relativ mild noch waren, dass da die Reichweite deutlich über dem lag, die prognostiziert war. Was natürlich zwei Faktoren hat. Zum einen ist immer die Reichweite natürlich auf das Extremum gerechnet. Es muss dann passen, wenn es auch wirklich die, sage ich mal, extremen Witterungsbedingungen hat auf der einen Seite und ja auch immer bezogen auf die Laufzeit der Batterie oder den Lebenszyklus, besser gesagt, der Batterie. Sprich, am Anfang habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Reichweite, als das am Ende ist. Und deswegen waren erstmal diese Tests natürlich absolut positiv und haben uns, weil wir natürlich immer eher mit den Erwartungen herangehen, was schafft das Fahrzeug prinzipiell, hat uns das schon sehr überrascht auch, wie stark doch da die Reichweite und wie groß die Performance war. Wie gesagt, unter jetzt auch nicht perfekten, aber auch nicht ganz schlechten Randbedingungen.
Herr Steinbauer, wie ist das bei LTO? Sind die besonders temperaturempfindlich oder ist das gerade vielleicht auch ein Vorteil von LTO?
Das ist in der Tat ein Vorteil bei LTO, dass die Temperaturempfindlichkeit nicht so groß ist wie bei NMC oder LFP. Dennoch hat jede Batterie auf unserem Mireo Plus B, wir reden von einem Zweiwagenzug, eine eigene, sag mal, Kühlanlage, eigene Klimaanlage fast an Bord, um die Batterie immer in ihrem Wohlfühlmodus zu halten, damit die ja nicht über thermische Grenzen hinausgeht. Das versuchen wir schon. Und wenn man in diesen thermischen Grenzen bleibt, dann haben wir auch das festgestellt, was der Herr Beckers gerade dankenswerterweise berichtet hat, dass die Reichweite dann doch besser ist als ursprünglich berechnet. Nicht, weil wir da vielleicht zu konservativ rangehen und hier und da noch Sicherheitsfaktoren drin sind, natürlich, aber die Technologie ist wirklich sehr, sehr weit entwickelt.
Jetzt haben wir noch über ein Thema gar nicht gesprochen, und zwar über die Gesamtkapazität, die so ein Batteriezug tatsächlich mit sich bringt. Herr Steinbauer, wenn wir jetzt mal auf den Personenverkehr gucken, dann ist das wahrscheinlich ein Segment unter vielen da im Bahnbereich. Jetzt haben wir uns vorgestellt, wenn wir jetzt in den Güterverkehr reingehen, dann ist es vielleicht so, dass die Züge schwerer sind und dadurch muss die Kapazität auch vielleicht noch mal ein Stück höher sein. Ist das so?
Bei einem Triebzug kann man so zwischen 500 und 800 Kilowattstunden Energieinhalt an Bord maximal. Bei einer Lokomotive können wir dann den Faktor fast 4 bis 5 draufrechnen.
Herr Beckers, wir haben es vorhin schon gehört, dass die Batterie im Prinzip eigentlich nicht angefasst werden muss, weil sie eher von außen betrachtet werden kann. Aber wie ist das grundsätzlich so mit der Wartung? Sie warten natürlich auch die Züge bei sich dann vor Ort. Was ändert sich denn da eben jetzt im Vergleich zu den Dieselloks?
Ja, man muss hier dazu sagen, dass wir die zukünftige Instandhaltung dann in einer Bestandswerkstatt machen werden. Also hier keine neue Werkstatt bauen. Das ist in anderen Projekten in der Republik durchaus anders. Und hier natürlich die Herausforderung ist, diese Bestandswerkstatt anzupassen. Herr Steinbauer hat es schon ausgeführt, beispielsweise die Lage der Batterien, die in der Tat jetzt von uns nicht im Rahmen der präventiven Instandhaltung angefasst werden, aber die natürlich auch mal ausgebaut werden können müssen. Das ist ein Thema, was bedeutet, ich muss den Zug heben mit entsprechenden Hebeböcken. Und dafür brauche ich eine Mindesthubhöhe, weil die Batterie im Prinzip über einen Hubtisch, der dann auf dem Gleis fährt, bewegt werden kann, nach unten abgesenkt wird. Und der Zug muss dann so hoch gehoben sein, dass ich am Ende die Batterie auf diesem Tisch sozusagen noch unter den Radsätzen, die ja entsprechend natürlich noch nach unten Raum einnehmen, weggeschoben werden kann. Und das war für uns ein Thema oder ist ein Thema zu gucken, kann die Hebebockanlage das jetzt, kann sie die Massen heben natürlich, das ist kein Problem, aber ist die Hubhöhe auch gegeben und das ist generell ein Thema, was sich meistens bei dem Traktionswechsel weg von Dieseltraktion in Richtung E-Traktion oder auch alternative Antriebe einstellt, ist die Tatsache, dass ich einfach mehr auf dem Dach machen muss. Das habe ich eben bei Dieseltriebzügen relativ wenig, dadurch, dass diese eben eigentlich fast ausschließlich Unterflurantriebe haben, wo man eher im Bereich der Grube oder einem aufgeständerten Gleis dann tätig ist. Und hier bedeutet das für uns, dass wir eben in Richtung sogenannter Dacharbeitsbühnen entweder statisch oder auch mobil, also verfahrbar als Gerüst werden, uns ausrüsten müssen, weil wir einfach naturgemäß, das geht schon los beim Stromabnehmer und den entsprechenden klassischen Elektrotechnikkomponenten, die das Fahrzeug als elektrischer Triebzug, ohne unabhängig der Batterie natürlich auf dem Dach hat, dass ich da eben einfach eine Zugänglichkeit brauche und da eben auch dran arbeiten können muss. Vielleicht ein letzter Satz noch, was das Thema Ökonomie angeht. Natürlich ist es da ein Stück weit auch einfacher, was die Instandhaltungsintervalle angeht, weil ich eben die ganzen Themen, die den Verbrennungsmotor als ja doch mechanisch relativ komplexes Gebilde mit Getriebe, mit weiterem noch Abtrieb in Richtung Drehgestell etc. Habe, dass das wegfällt, dass ich bestimmte Betriebsstoffe, die gewechselt werden müssen, nicht mehr habe. Also das ist durchaus auch von der Seite eine Vereinfachung, muss man auch mal sagen.
Ja, ganz spannend zu hören, wie viel sich da ändert, wenn man jetzt die Antriebsart wechselt. Jetzt haben wir eine Zuschrift erhalten von Günther D. mit einer Frage an Sie, Herr Steinbauer. Hier schreibt er per E-Mail, Züge mit Neigetechnik können sich leicht in die Kurve legen und damit kürzere Fahrzeiten ermöglichen. Können Ihre Mireos das auch?
Nein, die Mireos haben keine Neigetechnik. Es gab in der Vergangenheit ja auch von Siemens Mobility Neigetechnik-Züge, man kann sich an den ICET erinnern, mit Neigetechnik. Die Neigetechnik hat sich aber nicht durchgesetzt, weil sie sehr wartungsintensiv ist und sehr fehleranfällig. Und jetzt müssen wir uns einfach nochmal vorstellen, jetzt haben wir neue alternative Antriebe mit Batterie, mit einer sehr weit fortgeschrittenen Batterietechnologie, auch natürlich Wasserstofftechnologie. Das sind schon komplexe neue Technologien, innovative Themen. Und da packen wir jetzt noch die Neigetechnik drauf. Aus meiner Sicht ist das zu viel Technik. Das ist zu komplex. Und das ist auch in der Wartung, in der Anschaffung extrem teuer. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, die gerade Batteriezüge und auch die Wasserstoffzüge, die haben jetzt eine ganz andere Antriebsleistung als die Dieselzüge. Ein Dieselzug 600 bis 800 Kilowatt, der Mireo Plus B und auch Plus H 1,7 Megawatt. Das sind ganz andere Dimensionen, da sind teilweise Faktoren 3 dazwischen. Und deshalb beschleunigen die Züge auch besser, können aus den Kurven besser raus beschleunigen, wenn das die Strecke ermöglicht und können dadurch auch Fahrzeit teilweise wieder aufholen. Deshalb bin ich der Meinung, diese Neigetechnik braucht es mittlerweile nicht mehr.
Jetzt mal eine ganz interessante Sache, die wir in den Medien gelesen haben, und zwar über den Vertrag, den Sie mit dem Land BW geschlossen haben. Und da steht drin, dass Sie für den Energieverbrauch und die Energiekosten über die gesamte Vertragslaufzeit von 29,5 Jahren eintreten. Das ist total spannend, das müssen Sie mal erläutern. Was steckt denn da dahinter?
Das sind neue Vertragskonstrukte und Konzepte, die jetzt mit diesen neuen alternativen Antrieben einfach möglich werden. Wir können relativ gut abschätzen, wie der Energieverbrauch auf den jeweiligen Strecken ist. Der wird sich von Fahrer zu Fahrer vielleicht ein bisschen unterscheiden, aber bleibt doch im Rahmen. Und wir garantieren einfach mit unserer Erfahrung, was diese Technologie angeht, den Energieverbrauch. Natürlich müssen wir auch berücksichtigen, und das haben unsere Ingenieure auch berechnet, wie sich der Energieverbrauch in Abhängigkeit von der Batteriealterung verhält. Also eine ältere Batterie, die wird vielleicht etwas mehr Energie aufnehmen. Ich brauche da oder ich habe weniger Energie zur Verfügung. Das wirkt sich alles aus und kann aber soweit von unseren Ingenieuren berechnet werden. Und das bietet dem Kunden einfach einen Mehrwert und nimmt ihm ein Stück Risiko weg. Und dadurch kann er eben zielgerichtet den Strom und die Energie auch einkaufen und kann da vielleicht auch besser prognostizieren und bessere Preise auf dem Energiemarkt erzielen.
Ja, Herr Beckers, aus welchen Quellen kommt denn eigentlich Ihr Strom? Also ist das wirklich 100% Ökostrom, wie wir das auch teilweise so bei Fernverkehr bei der Deutschen Bahn lesen?
Ja, das ist so in der Tat, dass wir da auch entsprechend Ökostrom einkaufen. Ja, es gibt ähnlich wie das im klassischen Strommarkt, ich sag mal im Haushaltsindustriebereich ist, es gibt in dem Fall ein Netz natürlich. Und ein Infrastrukturbetreiber, die DB Energie und dann auch die Möglichkeit für Verkehrsunternehmen, was aber eben bei weitem nicht so breit gefächert ist, wie man das als klassischer Nutzer kennt, die Möglichkeit, den Strom eben von verschiedenen Anbietern zu kaufen. Wir beziehen den in dem Fall jetzt nicht von der DB Energie, sondern es gibt eben auch andere Anbieter, wo das möglich ist.
Nächste Frage wäre, wenn das jetzt alles tatsächlich so kommt, wie wir hier im Podcast darstellen, dass es tatsächlich gar nicht so schwer ist, diese Batteriezüge zu bauen und dann auch einzusetzen, dann könnte man ja überlegen, Herr Beckers, dass man irgendwie auch die Dieselloks irgendwie umbaut in Zukunft, dass man auf Deutsch gesagt den Motor ausbaut und eine Batterie reintut. Ist das möglich oder muss es gleich immer eine neue Lok sein?
Technisch ist sicherlich vieles möglich. Es gab auch in der Vergangenheit durchaus schon Versuche, Fahrzeuge beispielsweise in Richtung Hybrid umzubauen oder sowas vielleicht voranzutreiben. Die Frage ist eben immer, ist es wirklich wirtschaftlich und am Ende dann technisch auch sinnvoll? Es ist ein Zulassungsthema, dass man sowas am Ende auch wirklich auf die Schiene bekommt, also weniger das rein physisch-technische, sondern eben auch das Formale. Und das andere Thema ist vielleicht nochmal als ein Grundsatz aus Sicht auch des Verkehrsunternehmens, jetzt nicht ganz technisch, aber doch so allgemein für den Verkehrssektor oder Eisenbahnsektor gesprochen. Natürlich ist es wünschenswert und muss das oberste Ziel sein, bei dem, was wir aufgrund des Klimawandels erleben, jedes Gramm CO2 einzusparen. Aber erstmal ist das Verkehrsmittel Eisenbahn und im Übrigen auch der Bus, insbesondere der Reisebus, eines der wirklich klimafreundlichsten Verkehrsmittel. Das heißt, das oberste Ziel muss neben natürlich Vermeidung von CO2 sein, dass man die Emittenten von CO2, die wirklich die Mehrheit ausmachen, gerade wenn man den Gesamt-CO2-Ausstoß in Deutschland anschaut, dass man die reduziert. Und da ist erstmal das Verkehrsmittel Eisenbahn und auch Bus ein wesentlicher, Keyplayer, der dazu beitragen kann. Und wenn der Dieselzug am Ende voll ist und hat 100 Leute aus ihrem Auto rausgeholt, dann ist das erstmal global betrachtet immer noch viel, viel besser, als wenn ich viel Geld investiere in eine neue Technologie, die eine alte ersetzt, die eigentlich noch funktioniert. Deswegen muss man sich das soll gar kein sozusagen Plädoyer für Diesel sein und gegen Elektro, um Gottes Willen, man muss das weiterverfolgen. Aber es bringt nichts auf Biegen und Brechen, da das Geld, und am Ende kostet das Geld, zu investieren, sondern dann muss man sich eher anschauen, wie kriege ich im Gesamtkonzept, was auch die Infrastruktur angeht, mehr Leute eigentlich auf die Schiene am Ende. Und man muss es eben sehr genau anschauen, macht es Sinn? Und da würde ich ganz klar, um auch auf den Kern der Frage zu kommen, sagen, nein, das macht eigentlich keinen Sinn, da jetzt Fahrzeuge umzurüsten.
Herr Steinbauer, letzte Frage. In Südbaden, da geht der Mireo Plus B jetzt in den Fahrgastbetrieb. Sie haben natürlich auch eine umfassende Test- oder Pilotphase jetzt hinter sich. Berichten Sie doch mal, was waren da so die Herausforderungen, Hürden, aber natürlich auch so die Sachen, die ganz positiv und vielleicht auch einfach gelaufen sind.
Ja, also wie in jeder neuen Technik liegt der Teufel meist im Detail. Und dadurch, dass jetzt viele, viele neue innovative Komponenten zusammenspielen müssen, miteinander sprechen müssen, kommunizieren müssen, sich abstimmen müssen, ist das große Hauptproblem, die große Herausforderung gewesen, die Steuerung des Fahrzeugs und der Antriebskomponenten so weit zum Reifegrad zu entwickeln, dass das auch reibungsfrei und fehlerfrei ohne jegliche Meldungen klappt. Und das ist einfach eine Sisyphusarbeit. Und da darf man auch den Kopf nicht in den Sand stecken, wenn dann pro Tag mal 10 Fehlermeldungen auftreten, die bis jetzt noch nicht da waren. Da muss man einfach durch. Prinzipiell zeigt die Erfahrung, das hat man ja vorhin schon diskutiert, dass die Batterie deutlich besser ist als ursprünglich gedacht, dass die Komponenten vom Wirkungsgrad her, vom Energieeinsparpotenzial deutlich besser sind, als wir auch gedacht haben. Auch beim Wasserstoff haben wir das gesehen, dass wir eine deutlich größere Reichweite erreicht haben, als wir theoretisch berechnet haben. Also da haben wir uns schon mit Hosenträgern und Gürtel angezogen im Labor. Aber alles in allem war das beim Batteriezug relativ reibungsfrei. Beim Wasserstoffzug waren die Hürden etwas größer, das kann ich ganz klar sagen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Beckers, Herr Steinbauer, für die Erläuterung und Ihre Expertise. Liebes Publikum, berichten Sie uns doch mal in den Kommentaren. Sind Sie vielleicht schon mal in der Pilot- oder Testphase in so einem Batteriezug gefahren? Würde uns sehr, sehr interessieren, wenn Sie uns mal schreiben, was für eine Erfahrung das war, ob das irgendwie wirklich anders war. Berichten Sie uns davon. Ansonsten machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.